Wie ist es, der Chef von Witt Weiden zu sein?
Das ist großartig. Das ist ein Job, der wahnsinnig viel Spaß macht. Die Witt-Gruppe ist ein tolles Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte und wirklich vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten einer großartigen Entwicklung. Und die Verantwortung dafür bekommen zu haben, das zu führen, das ist schon sehr schön und bringt viel Spaß, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin Patrick Boos, ich bin 56 Jahre alt, ich bin CEO der Witt-Gruppe hier in Weiden. Ich habe eine Familie mit einer Frau und drei Kindern und einem Hund und lebe während der Woche hier in Weiden und am Wochenende in Berlin.
Sie sind ja CEO, ist ja der schöne Begriff, und Ihre Mitarbeiter haben mir vorab schon eine Information zukommen lassen, dass Sie sich als Chief Empowerment Officer sehen. Also so deuten Sie diese Abkürzung CEO. Was kann ich mir denn da darunter vorstellen unter diesem Begriff?
Also die eigentliche Übersetzung wäre ja Chief Executive Officer, also sozusagen der Chefausführer sozusagen. Dieses Wort mag ich nicht so gerne. Ich mag es eher in meiner Rolle, Menschen zu empowern, eben in die Möglichkeit zu setzen, mitzugestalten und sie dabei zu unterstützen und am Ende tatsächlich derjenige zu sein, der möglicherweise noch zusammen mit meinen Geschäftsführungskollegen Entscheidungen trifft, aber die Vorbereitung und die Gestaltung möchte ich sehr stark auch in die Hände der Mitarbeitenden legen.
Das heißt, wenn jetzt jemand einen Fehler macht, dann sagen sie, ja, okay.
Ja, es gibt ja immer verschiedene Fehler. Es gibt Fehler, die aus einer Unkenntnis heraus gemacht werden oder aus einer falschen Einschätzung. Das sind immer verzeihbare Fehler aus meiner Sicht, gerade in der Welt, die so komplex ist wie die Welt, in der wir heute leben und sich so schnell weiterentwickelt. Müssen wir solche Fehler tolerieren? Was wir weniger tolerieren wollen, ist, wenn gleiche Fehler zu häufig gemacht werden. Das heißt, es heißt nicht immer, eine Fehlerkultur zu haben, die alles entschuldigt, aber zumindest mal Fehler, die auf Basis von einer hohen Geschwindigkeit und einer Unkenntnis heraus passieren, die werden natürlich verziehen.
Die meisten von euch werden bestimmt wissen, was die Witt-Gruppe ist und was Witt Weiden so macht. Falls dem nicht so ist, habe ich jetzt ein paar Infos. Die Witt-Gruppe hat ihren Sitz in Weiden in der Oberpfalz. Sie ist mit 11 Marken in 10 Ländern aktiv und laut eigener Angaben einer der führenden europäischen Modeversandhändler. In Spitzenzeiten werden täglich rund 140.000 Sendungen verschickt. Witt Weiden versendet außerdem jährlich Kataloge in einer dreistelligen Millionenauflage an rund 21,6 Millionen Menschen weltweit über alle Marken hinweg. Also sie leiten ein Milliardenunternehmen, kann man das so sagen?
Das kann man sagen. Das Unternehmen macht knapp 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Und deswegen, ja, es ist ein Milliardenunternehmen.
Wie viel Druck spürt man denn da?
Der Druck im vergangenen Geschäftsjahr war, würde ich sagen, sehr groß. Die Witt-Gruppe ist ein Unternehmen, wie ich eben gesagt habe, was auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Im letzten Jahr ist der Druck deutlich größer geworden aufgrund der Geschehnisse in der Welt. Der furchtbare Angriffskrieg gegen die Ukraine hat tatsächlich zu vielen Verwerfungen geführt, die wir natürlich auch zu spüren bekommen haben. Einerseits ist die Nachfrage ein Stück weit zurückgegangen, weil die Menschen eine Unsicherheit gespürt haben. Eine Konsumzurückhaltung haben wir bemerkt. Und andererseits sind weltweit die Kosten explodiert. Und das haben auch wir gemerkt. Und deswegen kam von vielen Seiten Druck. Und gleichzeitig musste ich in dieses neue Geschäftsmodell, was relativ komplex ist, das Geschäftsmodell eines Milliardenunternehmens. Und das alles zusammengenommen hat schon geführt dazu, dass ich relativ starken Druck empfunden habe. Zum Ende des Jahres hin und jetzt auch zu Beginn des neuen Geschäftsjahres habe ich den Eindruck, dass es sowohl am Markt etwas besser läuft, als auch bin ich in der Lage, die Dinge besser einzuschätzen, weil ich sie jetzt schon eine Zeit lang beobachten konnte.
Sie haben auch in diesem Jahr schon mit meinem Kollegen Julian Drager gesprochen. Da habe ich natürlich auch reingelesen und da war rauszulesen, dass Sie nicht ganz zufrieden waren.
Das muss man immer ins Verhältnis setzen. Wenn ich es ins Verhältnis setze zu Marktentwicklungen und zu anderen Unternehmen, muss man sagen, waren wir sehr zufrieden immer noch. Wir haben 4% Umsatz verloren gegenüber Vorjahr. Das ist nicht schön. Wir würden gerne weiter wachsen. Aber im Vergleich zu anderen Unternehmen, zu anderen Industrien, war das wirklich absolut vertretbar und noch okay. Am Ende ist es aber so, das Unternehmen muss einen Gewinn abliefern für unsere Gesellschafter. Und der Gewinn besteht eben aus zwei Komponenten, nämlich dem Umsatz. Der war okay. Und den Kosten. Und die waren nicht gut. Die haben sich sehr unvorteilhaft entwickelt. Sehr, sehr starke Steigerungen bei Themen wie Papier. Wir sind ja nach wie vor ein Unternehmen, was sehr stark über Kataloge verkauft. Da spielt der Posten Papier eine große Rolle. Das Papier hat sich nahezu verdoppelt in den Kosten. Wir hatten weitere Kostenpositionen, wie zum Beispiel Frachtraten für die Artikel, die wir in Fernost herstellen lassen und die dann rübergebracht werden nach Europa. An jeder Stelle mehr oder weniger sind die Kosten explodiert und das hat dazu geführt, dass wir beim Ergebnis tatsächlich federn lassen mussten.
Wie sieht Ihre Strategie aus für Witweiden? Ich habe irgendwas auch jetzt von Influencern und Influencerinnen gelesen.
Ja, Influencer spielen eine Rolle, aber das würde ich mal sagen, ist jetzt kein so wesentliches Thema, dass es Teil der gesamten Strategie ist. Das ist dann irgendwo auf einer weiteren Ebene, wenn man die Strategie ausdefiniert oder operationalisiert, ein Thema. Nein, auf der obersten Ebene sozusagen geht's um drei Dinge. Es geht einmal darum, das Papiergeschäft, was wir haben, weiterzuführen. Das ist sehr profitabel nach wie vor, aber gleichzeitig zu reformieren. Also ein Stück weit zu gucken, wo wir weniger Papier einsetzen können, wo wir mit weniger Papier die gleichen Nachfragen erzielen können. Das ist so der erste große Block. Der zweite Block ist, unser Geschäftsmodell in die digitale Welt zu transformieren. Das bedeutet also, uns stärker noch verfügbar zu machen im Internet, auf digitalen Kanälen, in Apps und da auch die Umsatzanteiligkeit zu steigern. Und der dritte Punkt ist, wo können wir eigentlich darüber hinaus noch weitere Umsatzpotenziale eben zum Beispiel in der geografischen Expansion. Wir sind jetzt zum Beispiel in Amerika aktiv, haben da auch eine neue Strategie für die Marktbearbeitung implementiert. Das ist so der dritte Punkt. Aber die richtige Musik spielt in den ersten beiden Säulen.
Ich habe natürlich in der Vorbereitung auch gelesen, dass Sie waren schon öfter in Führungspositionen. Also Sie waren zum Beispiel Geschäftsführer von eBay Deutschland. Mhm. Was ich mich dann da immer frage, ist, Bei Menschen, die dann solche großen Unternehmen leiten, war das schon immer ihr Ziel, Chef zu werden? Oder kam irgendwann mal der Punkt in ihrer Karriere, wo sie sich gedacht haben, so und jetzt ziehe ich es durch, jetzt setze ich da alles auf Karriere und jetzt geht's nach oben?
Ich glaube, meine Zielsetzung war nicht immer, Chef zu werden. Meine Zielsetzung war immer, gestalten zu können. Und in der früheren Welt war das mehr oder weniger gleichbedeutend, damit Chef zu sein. Weil früher waren tatsächlich Unternehmen noch so gesteuert, dass der Chef gesagt hat, was gemacht wird. Und dann wurde es irgendwie auch gemacht. Das hat sich jetzt ja geändert. Und in dieser Zeit bin ich aber eben in diese Position hineingewachsen. Und das muss ich sagen, bringt mir auch sehr viel Spaß. Ja, es ist auf der einen Seite viel Druck, auf der anderen Seite ist es wahnsinnig erfüllend, gestalten zu können. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, Menschen in die Position zu versetzen, selber auch gestalten zu können. Das setzt voraus, dass sie auch gestalten wollen. Das will auch nicht immer jeder. Aber das bringt mir sehr viel Spaß. Und ein weiterer Punkt ist, ich habe in verschiedenen, ich würde mal sagen, Formaten gearbeitet. In kleinen Unternehmen, in Startups, in großen Konzernen. Ich habe in deutschen, ich habe aber auch in amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Und was ich herausgefunden habe, was mir am meisten Spaß bringt, ist tatsächlich die Transformation von Geschäftsmodellen, die Transformation von Unternehmenskulturen. Und das kann ich bei der Witt-Gruppe sehr gut machen, weil die Witt-Gruppe steht tatsächlich vor einigen wirklich großen Veränderungen oder Weiterentwicklungen im Geschäftsmodell und auch in der Kultur. Und das bringt mir besonders viel Spaß.
Also Ängste haben Sie dann eher weniger? Sie sind dann eher jemand, der immer die Chancen sieht?
Also ich glaube, Angst ist das falsche Wort. So ein gewisser Respekt vor dem, was vor einem liegt, das hat man schon. Und daraus entsteht auch Druck. Und wenn man den nicht hätte, glaube ich, würde man auch etwas falsch machen. Weil so eine gewisse, ich will mal sagen, positiv gesagt, so eine gewisse Paranoia davor, was da draußen passiert und welche Wettbewerber kommen und nicht nur in der althergebrachten Struktur, sondern eben auch Wettbewerber aus Fernost, Wettbewerber aus anderen Ländern mit völlig neuen Geschäftsmodellen, die aber tatsächlich Nachfrage von uns wegnehmen können. So eine gewisse Paranoia ist, glaube ich, gut. Und ich glaube, trotzdem braucht man immer eine gewisse Zuversicht, dass es einem mit den bestehenden Möglichkeiten, den bestehenden Mitarbeitenden und den Stärken des Geschäftsmodells gelingt, Bestand zu haben, auch in Zukunft. Und die Witt-Gruppe ist 115 Jahre alt. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte, auf die das Unternehmen zurückblicken kann. Und während es in den letzten, wie soll man sagen, Jahren und Jahrzehnten eine relativ stabile Entwicklung gab, stehen wir jetzt halt wirklich vor dieser sehr, sehr großen Transformationsnotwendigkeit. Und das macht einem schon, würde ich mal sagen, zwischendurch auch eine schlaflose Nacht, aber unterm Strich überwiegt der Spaß daran, das mitzugestalten.
Ich kenne das ja von mir und auch sicher viele kennen das, dass sie auch mal Sachen von der Arbeit so mit nach Hause nehmen. Also immer wieder mal drüber nachdenken, nicht einschlafen können und so weiter. So, jetzt haben Sie die Verantwortung, wenn ich richtig informiert bin, über knapp 3600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche Probleme oder welche Sachen nehmen Sie denn mit nach Hause, Oder können Sie einfach abschalten und sagen, so, das ist Arbeit, das ist Familie?
Das gelingt mir leider nicht. Und ich habe immer wieder versucht, Möglichkeiten zu finden, das mir selber zu ermöglichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz gelingt mir das nicht. Ich nehme auch Dinge mit. Und gerade im letzten Jahr war das sehr viel so, dass ich diese Themen noch mit nach Hause genommen habe. Ich habe tatsächlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt, weil ich diese Aufgabe schon sehr, sehr groß fand und gleichzeitig auch das Geschäftsmodell noch nicht so gut kannte, die Menschen noch nicht so gut kannte. Und das hat mich schon, würde ich mal sagen, stark unter Druck gesetzt. Es gelingt mir jetzt mehr und mehr, damit auch klarzukommen und mich auch ein Stück weit abzugrenzen und zu sagen, ja, wir könnten jetzt auch 24 Stunden am Tag arbeiten und würden trotzdem wahrscheinlich nicht alles schaffen, was wir schaffen müssen. Und es ist wichtig, dass wir selber uns auch ein Stück weit zurücknehmen und Zeit finden, von diesen Strapazen uns auch zu erholen und auch so eine gewisse Achtsamkeit zu entwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Chef zeigt, dass diese Achtsamkeit auch für ihn wichtig ist. Denn nur dann haben auch die Mitarbeitenden das Gefühl, dass es okay ist, wenn sie diese Achtsamkeit entwickeln.
Heißt es, dass Sie früher nicht so achtsam waren, dass Sie früher mehr gearbeitet haben?
Ja, das würde ich sagen. Früher war tatsächlich auch der Druck noch größer. Früher dachte man ja auch, dass wenn man 15 Stunden am Tag arbeitet, man am Ende wirklich auch mehr hinbekommt. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Ich glaube, es gibt eine Zeit am Tag, wo man eine Konzentrationsspanne hat, die es einem ermöglicht, Aufgaben gut zu machen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, die Aufgaben sind nicht mehr so repetitiv wie in der Vergangenheit, sondern sie sind immer wieder neu und man muss sich immer wieder mit neuen Rahmenbedingungen, mit neuen externen Einflüssen auseinandersetzen. Und das macht einfach eine wahnsinnig hohe Konzentrationsspanne erforderlich und die kann man unmöglich den ganzen Tag haben. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass wir weggehen von mehr Stunden sind besser. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Ich glaube, man braucht eine bestimmte Aufmerksamkeitsspanne und man braucht auch zwischendurch die Entspannungsphasen.
Was ich verstanden habe, ist, Sie wollen nicht mehr so der typische Chef sein, so was man früher als Chef kannte. Das nehme ich Ihnen auch komplett ab. Ich habe aber vorab auch Ihre Hobbys erfahren und habe mir gedacht, alles sind typische Chef-Hobbys. Segeln und Golfen.
Also beim Segeln kann ich die Verbindung verstehen, weil es ja darum geht, dass ich dann beim Segeln der Skipper bin, also der sozusagen der Kapitän an Bord. Und das hat natürlich auch was zu tun mit Chef sein. Ja, da gibt es viele Parallelen. Wenn man sich das mal überlegt, der Chef an Bord sagt, in welche Richtung gefahren wird und wo angelegt wird und so weiter. Aber er kann das natürlich nur tun und nur entscheiden, wenn er auch Mitarbeitende, in dem Fall mit Segler hat, die zum Beispiel die Vorschot bedienen, die Großschot, also das Großsegel bedienen, die navigieren, die dafür sorgen, dass die Strömungen und die Winde berücksichtigt werden und so weiter. Und das tut ein Chef im Unternehmen ja auch. Er weiß ja nicht alles besser. Er kann gar nicht alles besser wissen als seine Mitarbeitenden. Deswegen ist er darauf angewiesen, Informationen zu bekommen, Eindrücke zu bekommen, auch Meinungen zu bekommen und sich daraus am Ende das Bild zu formen und dann tatsächlich auch die Entscheidung zu treffen. Weil wir sind noch nicht in einer Situation, in der wir eine demokratische Entscheidungsfindung haben, wo 3600 Mitarbeitende ihre sozusagen Meinung geben. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, irgendwann muss es eine bestimmte Ansage geben. Also da gibt es schon Parallelen zum Segeln. Es gibt auch die schönen Wetterperioden, wo es Spaß macht, wo man in Badehose am Ruder steht und aufs Meer schaut. Aber dann gibt es eben auch urplötzlich Gewitter, die kommen, urplötzlich andere Wettereinflüsse, die erfordern, dass man seine Schwimmweste anzieht, dass man darauf achtet, dass kein Wasser ins Schiff gerät und so weiter. Und da gibt es sehr viele Parallelen tatsächlich zum Chef sein. Beim Golfen ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Vielleicht haben Sie oder denkt man, dass es eine, da gibt es eine Verbindung, weil tatsächlich viele Leute, die im Management in Firmen arbeiten, zufällig golfen. Aber ich würde sagen, da gibt es jetzt nicht so viel Parallelen in der inhaltlichen Betrachtung.
Wie lange segeln Sie denn schon?
Ich habe angefangen zu segeln, da war ich 11 Jahre, glaube ich, 10 oder 11 Jahre mit dem Jollensegeln. Und jetzt segle ich tatsächlich in der Regel nur noch größere Schiffe. Ich besitze kein eigenes Boot, aber wir chartern uns, wie auch dieses Jahr, jetzt wieder im Mittelmeer meistens Boote mit Freunden zusammen und genießen das total.
Wie lange sind Sie dann unterwegs auf dem Mittelmeer?
Meistens so eine Woche bis 10 Tage. Mehr ist gar nicht so gut, dann Kann es auch passieren, dass man sich mal so ein bisschen auf die Nerven geht an Bord, weil das ja doch relativ beengt ist und das muss relativ gut funktionieren. Man muss sich schon sehr genau überlegen, mit wem man so einen Segelturn macht.
Sie haben das schon im Griff, ne, dieses Boot dann. Also ich könnte jetzt mit Ihnen, ohne Angst zu haben, könnte ich da an Bord gehen und Sie könnten das mal durchs Mittelmeer steuern.
Also wir segeln meistens in der kroatischen Adria. Das ist eine Art Binnenmeer. Da gibt es nicht die großen Stürme, nicht die großen Wellen. Nicht ganz so jedenfalls wie zum Beispiel in der griechischen Ägäis. Ich würde nicht eine Atlantiküberquerung machen. Da würde ich Ihnen noch nicht raten, mit mir zu segeln, weil da fehlt mir einfach die Erfahrung. Aber ja, ich bin entspannt, habe trotzdem ein großes Verantwortungsbewusstsein für das Schiff und für die Mitreisenden, für die Mitsegler. Tatsächlich habe ich aber noch kein Format gefunden, wo ich so gut runterfahren kann wie an Bord eines solchen Schiffes. Wenn jedenfalls das Wetter schön ist, stehe ich an der Pinne, hab so ein paar Tapas um mich herum, vielleicht irgendwas zu trinken und schaue aufs Meer. Und wenn man nichts vor sich hat, außer dem Meer, was glitzert und was so eine wahnsinnige Weite hat, dann gehen die Gedanken auf und man kann wirklich auch abschweifen mit den Gedanken. Und das habe ich nirgendwo anders in der Form so erlebt.
Sie wurden von Ihren Mitarbeitern als Nordlicht bezeichnet.
Ja.
Also Sie kommen
aus Hamburg. Bin in Hamburg geboren, dort zur Schule gegangen. Und dann nach dem Studium oder auch zum Studium schon weggegangen und dann nach dem Studium irgendwann wieder über ein paar Umwege nach Berlin gekommen und seitdem tatsächlich in Berlin.
Sind Sie denn schon in der Oberpfalz angekommen als Nordlicht?
Absolut. Ich finde diese Mischung aus in der Woche Kleinstadt und am Wochenende Großstadt, finde ich für mich perfekt. Ich bin total gerne hier. Ich finde es wirklich sehr schön. Ich habe noch ein bisschen zu wenig die Umgebung wirklich erkundet. Ich fahre auch gerne eigentlich Fahrrad. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe tatsächlich schon den Golfplatz hier natürlich getestet in Weiden. Aber während der Woche fühle ich mich hier sehr wohl. Gerade im Sommer ist es herrlich. Ich gehe wahnsinnig gerne abends durch die Altstadt, treffe mich vielleicht mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zum Essen. Das mache ich sehr gerne und das fühle ich mich sehr wohl.
Und am Wochenende geht es dann wohin?
Eben nach Berlin. In Berlin lebt meine Familie und das heißt, ich pendle zwischen Weiden und Berlin.
Aber ich kann mir das nicht so vorstellen, dass Sie dann in Berlin dann am Wochenende in die Clubs gehen und durchfeiern. Also Sie haben dann schon ein entspannteres Leben.
Also Clubs vielleicht nicht mehr. Durchfeiern tue ich schon ab und zu nochmal gerne. Was heißt durchfeiern? Also ich feiere tatsächlich sehr gerne und aber nein, ich gehe jetzt nicht mehr in die Berliner Clubs. Dafür bin ich jetzt ein bisschen zu alt.
Aber früher waren Sie da unterwegs?
Absolut, ja, sicher. Sehr gerne. Also ich habe sehr gerne und sehr viel gefeiert.
Ist dann Elektro auch Ihre Musik oder ist das?
Das war ja früher, als ich in dem Alter war, war das so gerade upcoming. Da ging das irgendwie los. Und ja, das mache ich auch gerne. Also Techno ist jetzt nichts, was ich mir im Auto anhöre, was ich mir zu Hause anhöre. Aber auf Partys oder vielleicht auch mal im Club ist das Musik, zu der ich gerne tanze.
Was läuft denn dann zum Beispiel für die Musik auf Ihrem Boot, wenn Sie das gechartert haben, wenn Sie im Mittelmeer unterwegs sind?
Das ist eher chillige Musik, würde ich mal sagen. Also eher so ein bisschen Easy Listening, Ibiza, Costa del Mar, also solche eher gechillten Urlaubsmelodien und Stücke.
Sie machen auf jeden Fall einen sehr entspannten Eindruck. Sie freuen sich wahrscheinlich schon aufs Mittelmeer, oder? Wenn Sie drüber sprechen.
Absolut. Erstmal freue ich mich auf meinen ersten Urlaub. Wir fahren nach Frankreich jetzt in einer Woche. Und das fühle ich mich, habe ich jetzt auch ein bisschen nötig. Die letzten Wochen waren relativ turbulent und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich bin allerdings auch immer entspannt, wenn das Wetter schön ist, muss ich sagen. Also wenn es hell draußen ist, wenn die Sonne scheint, dann trägt das immer schon sehr zu guten Laune und zur Entspannung bei.
Was muss man denn noch unbedingt über Sie wissen, um vielleicht Sie besser verstehen zu können? Also um sich besser vorstellen zu können, wer denn da Witt Weiden führt und leitet?
Es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitstests, bei denen man sich dann irgendwie am Ende eingruppieren lässt. Und da wird ja immer so ein bisschen entschieden zwischen den beiden Gehirnhälften. Ist man eher der analytisch rationale oder ist man eher so ein bisschen auch der emotionale, nach außen gehende? Und ich bin schon eher auf dieser extrovertierten Ebene unterwegs. Ich connecte gerne mit Menschen, ich habe Interesse an Menschen, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Zwischendurch auch einmal alleine, aber ich bin nicht jemand, der sich zurückzieht und wochenlang an Excel-Modellen arbeitet oder da in die wirkliche Tiefe geht. Ich bin eher jemand, der über Konzepte, über Strategien, über kreative Themen mit Menschen sich austauscht. Und dann Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen für, das wissen wahrscheinlich auch die allermeisten meiner Mitarbeitenden oder meiner Kolleginnen und Kollegen. Das ist, würde ich sagen, wichtig. Ansonsten, ja, was fällt mir sonst ein? Bin gerne draußen, versuche meinen Hobbys gerecht zu werden. Ich bin ein Familienmensch. Ich freue mich sehr über Zeit, die ich mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit der gesamten Familie verbringe. Und ja, das sind so die wesentlichen Themen.
Tragen Sie denn auch selber Klamotten, die WIT vertreibt?
Na, wir sind ja jetzt Spezialist für Damenoberbekleidung für 50 plus. Und 50 plus passt, aber die Damenoberbekleidung passt nicht so gut. Wir haben allerdings tatsächlich auch Dinge für Herren.
Habe ich gesehen, deswegen, ja.
Genau, da war schon mal das ein oder andere dabei. Ich bin allerdings tatsächlich eher, ich habe einen sehr einfachen Geschmack, der so oder so ähnlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich. Also ich trage eigentlich meistens die gleiche Jeans, meistens die gleiche Art von Hemden, meistens die gleiche Art von Schuhen. Ich bin da nicht so wahnsinnig kreativ und modisch unterwegs.
Also pragmatisch.
Ja, genau.
Ich glaube, ich kann mir jetzt den Chef von Witt-Weiden ein bisschen besser vorstellen.
Das freut mich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und ich wünsche Ihnen, was sagt man denn unter Bootsfahrern?
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist wichtig. Einige sagen Mast und Schotbruch, das wollte ich gerade nicht haben, weil die Mast sollte nicht brechen, aber eine Handbreit Wasser unterm Kiel mal mindestens, das bedeutet einfach, dass man irgendwo auf Grund läuft. Und das kann ich sowohl beim Segeln als auch im geschäftlichen Leben, glaube ich, gut gebrauchen.